Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Sonntagabend.
Ungewohnte Zeit.
Ist auch gar nicht unsere Podcast-Zeit. Wir erscheinen jetzt Montag früh, Tino. Aber die Ereignisse des Wochenendes haben uns dazu bewogen, eine Extra-Folge zu machen.
Ja, besondere Anlässe oder außergewöhnliche Anlässe erfordern ja gemeinhin außergewöhnliche Maßnahmen. Mhm. Und da haben wir uns kurz mal an deinem Auto getroffen. Man muss dazu sagen, wir kommen gerade beide vom Handball.
Ach, das war auch nicht schön.
Ja, naja.
Fühlt eine Niederlage.
Ja, 33-33 nach 7 Siegen zuletzt in Folge für den HCL Florenz.
Und gab's heute in Unentschieden.
Und nach 7 Tore Führung. Aber auch schon nach einem 3-Tore Rückstand. Komisches Spiel. Aber um den Bogen zu Dynamo zu schlagen, im Rudolf-Harbig-Stadion wären wir am Freitagabend froh gewesen, wenn es am Ende noch ein 2-2 geworden wäre. Davon waren wir weit entfernt und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Wir müssen das Wichtigste erstmal verkünden, weswegen wir uns zusammengefunden haben. Für alle, die es noch nie gehört haben.
Ach, ich glaube, das ist mittlerweile durch, oder?
Dass Dynamo und Sportgeschäftsführer Thomas Brendel getrennte Wege gehen, wie es in der Pressemitteilung stand. Ja, für den Letzten sozusagen. Das ist praktisch heute seit Sonntag 15 Uhr Fakt. Und ja, da räumen wir mal die Ereignisse auf, genau.
Glaubst du, dass für diese Entscheidung das Nürnberg-Spiel noch irgendeine Bewandtnis gehabt hatte?
Ich denke schon. Also ich glaube, dass es für den Zeitpunkt eine Bewandtnis hatte, dass man sich von Thomas Brendel trennen wird, allerspätestens im nächsten Sommer, wenn sein Vertrag ausgelaufen wäre.
Aber du hättest ihm doch dann nicht mehr die Wintertransferphase gegeben, wo du ja weißt, okay, man war sich im Sommer schon uneins und hättest dann doch nicht gesagt, okay, wir geben ihm noch die Wintertransferphase. Und wenn du weißt, was auch im Umfeld alles passiert.
Richtig, da hast du natürlich recht. Thomas Brendel war ein Sportchef auf Abruf. Das steht jetzt seit einigen Wochen schon fest, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Da war man sich intern relativ zügig einig. Und ja, mein Gefühl ist, weil du ja nach dem Zeitpunkt gefragt hast, wenn das Freitagabend geklappt hätte mit dem Sieg gegen Nürnberg, glaube ich nicht, dass sie sich heute von Thomas Brendel getrennt hätten. Das hätten sie dann, denke ich, dem neuen Aufsichtsrat, wie es immer so schön heißt, der ja am nächsten Samstag bei der Mitgliederversammlung gewählt wird, das hätten sie dem übergeben. Und nun durch die sich zuspitzende Krise, 9. Spiel ohne Sieg am Freitagabend, 3. Niederlage in Folge, sah man sich wahrscheinlich zum Handeln gezwungen, dass es zumindest Fakten gibt, wo man nach vorne oder nach außen dokumentieren kann, hey, wir haben was getan und jetzt wird's besser.
Na, menschlich kann man Thomas Brendel, glaube ich, wenig vorwerfen. Also in der Zusammenarbeit war das okay. Aber natürlich entscheidet nicht die Menschlichkeit im Fußball, das wissen wir ganz genau.
Also ich habe es heute geschrieben, Thomas Brendel ging auch unbequemen Fragen und da gab es in den letzten Wochen einige, ging er nicht aus dem Weg. Ich habe es dir auch oft genug gesagt, dass er einen Tag nach der, naja, wie wollen wir sagen, schon irgendwie komischen Transferperiode und dem irgendwie auch missglückten Ende der Transferperiode am 1. September, dass er da am 2. September zu uns in den Podcast gekommen ist, rechne ich ihm hoch an. Das klingt irgendwie so hochtrabend. Nee, fand ich ein starkes Stück, dass er sich da nicht gedrückt hat. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon anderes erlebt. Ja, ist jetzt knapp, er macht erstmal Urlaub, geht nicht. Nee, Thomas Brendel war da. Thomas Brendel hat sich auch am Dienstag hingestellt. Darüber können wir nochmal extra reden. Also menschlich beziehungsweise von Umgangsform top. Ging keinen kritischen Fragen aus dem Weg, hat das professionell gemacht nach außen, eingedenk der Tatsachen, dass es intern ja schon seit einigen Wochen gekracht hat. Aber, und das ist das entscheidende Aber, man will nun keinen Arschloch als Sportchef haben, aber die Fachkompetenz und die, ja, das alles, was wir jetzt nochmal als Gründe anführen können, das sollte schon gegeben sein. Und da war offensichtlich bei Thomas Brendel zu wenig da.
Aber ausgewählt hat ihn ja nicht irgendwer, sondern der Aufsichtsrat. Und es war ja, als man ihn ausgewählt hat, schon klar, dass man in die zweite Liga aufstellen will und dass man dieses Ziel hat. Und schon da hätte man ja nachfragen können, was ist denn für ein Netzwerk vorhanden? Wie sieht's denn auch mit Kontakten in die zweite Bundesliga aus? Auch das war ja damals schon bekannt. Damals hat man ja nicht gesagt, wir wollen künftig in der Regionalliga Südwest weiterspielen.
Das ist ja irgendwie die Ironie der Sache, dass jetzt reihenweise Geschäftsführer, jetzt kann man ja fast schon reihenweise sagen, ein bisschen übertrieben, aber 2 von 3 sind jetzt binnen 6 Wochen weg. Und dass die exakt vor noch gar nicht so langer Zeit von exakt dem Aufsichtsrat ausgewählt wurden, nach sorgfältiger Prüfung, also von den Leuten, die jetzt die Entlassung ausgesprochen haben. Und da wird es bei David Fischer, so hat man uns ja erzählt, Gründe gegeben haben. Bei Thomas Brendel gab es Gründe. Aber ja, die Frage ist, und die haben wir, glaube ich, hier in der Runde auch schon mal gestellt, was ist eigentlich das Anforderungsprofil, nach dem man damals gesucht hat? welche Kriterien haben damals dafür gesprochen? Und da sind Prendl und Fischer ja zwei wirklich unterschiedliche Kandidaten. Und trotzdem hat man beide genommen. Thomas Prendl kam ja schon nicht ohne Störgeräusche, ne? Erinnern wir uns dran. Er hat dann seinen Vertrag beim FSV Frankfurt in der Regionalliga gekündigt. Dann hieß es aber, er wird doch nicht genommen. Dann hieß es, jetzt nehmen sie ihn doch. Vielleicht, weil er den Vertrag gekündigt hat. Das wurde dann immer alles irgendwie negiert und verneint. Am Ende war er in Dresden, aber irgendwie schließt sich jetzt der Kreis. Er stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Das hat Thomas Prendl ja auch immer selbst gesagt.
Andererseits musst du natürlich auch sagen, okay, wenn du ein gewisses Anforderungsprofil hast, das trifft die Geschäftsführer zu, als auch jetzt auf die anstehende Transferphase. Du musst auch ein bisschen was investieren. Also gute Leute kosten Geld, sowohl als Geschäftsführer als auch als Spieler. Und ich finde, und da bleibe ich dabei, du kannst im Winter überlegen, okay, müssen wir nochmal ran, müssen wir 3-4 Spieler mindestens holen und Risiko gehen, dass wir die zweite Liga halten, oder sagen wir, mit 7, 8, 9 Punkten wird's eh schwierig. Wir haben das Vorhaben, wir spielen, versuchen eine gute Rückrunde zu spielen und schauen, was da kommt. Bloß du musst es offen kommunizieren, finde ich.
Also sind jetzt ja 2 Punkte. Den letztgenannten Punkt, Dynamo sportlich. Also egal, was bis zur Winterpause passiert, im Fußball ist oder im Sport ist bis zuletzt immer alles möglich. Man kann nicht sagen, wir steigen jetzt ab. Daran glaube ich auch nie. Und da können wir den Spielbetrieb ja sofort auch einstellen. Da könnte sich Dynamo auch viel Geld sparen. Spaß beiseite. Da ist weiterhin alles möglich. Und ich glaube auch, da bin ich so ein bisschen noch Zweckoptimist, aber habe das im Sport auch schon erlebt, dass genau die Mannschaft, die am Freitag abermals enttäuscht hat, dass die in 3 Wochen auch wieder ein anderes Gesicht zeigen kann. Da ist Nürnberg Tatsache ein Beispiel.
Wir haben die gleiche Meinung, dass du, wenn du das realistisch schaffen willst, dass du dann investieren musst und dass du dann auch ein bisschen Geld vom Konto, von der hohen Kante nehmen musst und sagen musst, okay, wir müssen in den einen oder anderen Spieler vielleicht 2,50 Euro mehr investieren, weil du musst die dafür begeistern, dass sie nach Dresden kommen.
Das ist ja genau der Punkt. Das ist der zweite Punkt oder dein erstgenannter vorhin mit der Kohle und mit Zweitliganiveau. Na, Fakt, kostet ein Zweitligaspieler deutlich mehr. Das haben uns die Verantwortlichen in den letzten Wochen öfter auch intern gesagt, dass der Sprung von der dritten Liga in die zweite auch gehaltstechnisch ein großer ist. Aber wenn ich Zweitligist sein möchte, muss ich eben punktuell auch dieses Geld investieren. Das muss ich nicht gleich dem ganzen Kader geben. Und auch Nummer 17 bis 22 im Kader darf gern ein gehobenes Drittliga-Gehalt haben. Die müssen nicht alle auf Zweitliganiveau verdienen. Aber ansonsten wird das nicht funktionieren, vor allen Dingen in Sachen Neuzugänge. Und jetzt kommen wir zum Personal. Natürlich muss ich auch ins Personal Geld investieren, also in die Leute, die abseits des grünen Rasens das Sagen haben. Und da haben wir ja in den letzten Wochen auch immer mal rausgehört, hat ja Dynamo so ein bisschen oder der Aufsichtsrat so die Idee, man könnte so eine Leute auch aus den eigenen Reihen entwickeln. Und vielleicht war auch die Idee bei Thomas Prendl da, jemanden, der nicht so viel Geld nimmt, der sich vielleicht entwickeln kann. Und dann hat man hier einen gemachten Mann. Die gleiche Idee hatte man ja auch schon bei Alexander Schmidt als Trainer, der, wie man hörte, für vergleichsweise weniger Geld, als es vielleicht damals in der zweiten Liga oder dritten Liga üblich war, nach Dresden kam. Aber das ist ein Kurs, der kann mal gut gehen. Und das mag bei anderen Vereinen klappen, aber doch nicht bei Dynamo Dresden. Und da bin ich bei Matthias Sammer, auch wenn ich seine Aussage vor gut im Jahr oder anderthalb Jahren, ja, die fand ich schon spitz. Dynamo ist kein Ausprobierverein. Und ich glaube, in dem Sinne meint es er, hier kann niemand sich Meriten verdienen in erster Reihe. Wer hier in erster Reihe arbeitet, muss Meriten haben. Man kann sich die nur in der zweiten Reihe verdienen und dann vielleicht mal in die erste Reihe aufsteigen. Aber du kannst hier niemanden holen, der das Geschäft offenbar nicht kann für das Niveau, was Dynamo eben auch verkörpert. Und das ist kein normaler Zweitligist. Und erst recht kein normaler Drittligist. Das sagen wir immer wieder und das gilt eben auch für die Führungsetage.
Ich schlage vor, wir sprechen jetzt weiter mit Uwe Karte, langjähriger Dynamo-Begleiter, Journalist beim NDR. Holen mal seine Meinung ein und machen dann nach dem Gespräch mit Uwe weiter, um auch nochmal ein bisschen auf Nürnberg zu sprechen zu kommen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Wir sitzen zusammen mit Uwe Carter. Uwe, das, was heute passiert ist bei Dynamo Dresden, für dich überraschend?
Nö. Ja, im Grunde war es nur eine Frage der Zeit. Und nach dem letzten Montag, wo es wohl interne heftige Auseinandersetzung gegeben haben soll, so muss man es ja formulieren, war eigentlich klar. Und ja, überraschend, der Zeitpunkt, kann man sich jetzt streiten, ob das jetzt Freitag, Samstag, Montag, Sonntag passiert, ist ja zweitens.
Ja, dann nimm uns aber nochmal mit. Dann schützt ja aber Brendel, Thomas Brendel, über den wir jetzt gleich ausführlich reden werden, am Dienstag noch Thomas Stamm, tritt vor die Presse, sagt, Thomas Stamm ist einer der besten Trainer der Liga und wir haben vollstes Vertrauen auch über das Nürnberg-Spiel hinaus.
Ja, also ich drehe es mal rum und sage, so wie das Verhältnis sich zuletzt dargestellt hat, so kann man nicht arbeiten, erst recht nicht in der zweiten Liga. Und damit war klar, dass einer von beiden gehen muss. Und jetzt kann man sich streiten, ob es vielleicht nicht sogar schon zu spät war. Also weiß nicht, ob man das so lange führen muss, bis man sich anbrüllt. Natürlich ist, oder das klingt jetzt so, als ist Brendel, sagen wir mal, der Sündenbock. Die Ursachen liegen natürlich auch in dem Fall, wie immer bei Dynamo, ein bisschen tiefer, klar.
Dann lass uns mal reingehen. Heute 15 Uhr kam die Pressemitteilung von Dynamo Dresden, dass man sich trennt von Thomas Brendel. Uwe hat es jetzt gerade schon gesagt, Tino, überraschend kommt's nicht. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder über die Personalie Thomas Brendel gesprochen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Ihm wird natürlich vor allem die Sommertransferphase vorgeworfen, auch in so ein mangelndes Netzwerk in der zweiten Liga, speziell in der zweiten Liga. Und eben auch das Verhältnis Thomas Stamm schien nicht mehr das Allerbeste zu sein.
Ja, du hast ja die Gründe jetzt fast schon alle benannt, genau. Für mich war weder die Nachricht überraschend und am Ende auch nicht der Zeitpunkt, denn nächste Woche ist Mitgliederversammlung. Und nach dem Spiel am Freitagabend, nach dem verlorenen Spiel gegen Nürnberg, habe ich so den Eindruck, dass jetzt ein Zeichen gesetzt werden sollte, ein sichtbares Zeichen. Und nach dem, was Uwe gerade ordentlich schon geschildert hat, ist das ja praktisch dann vergangene Woche so ein bisschen der atmosphärische Gipfel an ich sage nicht Animositäten, aber an Ungereimtheiten im Verein gewesen. Und insofern ist die Trennung jetzt irgendwie folgerichtig. Und da bin ich aber auch bei Uwe fast schon ein bisschen spät, weil zuletzt hatte man schon den Eindruck, der Thomas Brendel hält sich dafür, dass er mindestens angeschossen war oder schwer in der Kritik stand, hielt er sich wacker und ich fand auch am Dienstag, das hat er super professionell gemacht. Andererseits hat er da ja aber auch nichts Falsches gesagt, dass es Thomas Stamm ein guter Trainer ist, dass die Situation ernst ist. Ich fand, er hat, wenn ich das noch dazu sage, dass er sich keine Sorgen macht, dass die Situation nicht bedrohlich ist, das fand ich jetzt ein bisschen leicht untertrieben, aber ansonsten stimmte vieles, was er sagte.
Aber dann der Zeitpunkt. Wenn es diesen Montagabend gibt, dann musst du doch am Dienstag Fakten schaffen und sagen, okay.
Ja, das spricht ja auch für sich, dass man nochmal 4 Tage und nochmal ein Spiel ins Sand gehen lässt. Eigentlich war schon spätestens im September das Verhältnis nicht mehr so, wie es hätte sein müssen. War auch optisch vor jedem klar erkennbar. Ich kann mich an den Spiel der zweiten Mannschaft erinnern gegen Laubegast. Da stand der eine von beiden da und der andere stand da. Und man hat sich schon gefragt, die sollten doch eigentlich miteinander arbeiten. Und das war unmittelbar nach der Transfer oder nach dem Schluss der Transferperiode. Ja, und jetzt ist ja wie immer im Grunde die Frage, wie bereitest du dich denn auf die Sachen vor? Jetzt hat Dynamo innerhalb von relativ kurzer Zeit einen zweiten Geschäftsführer entlassen.
Das ist definitiv so. Sag mir mal die Unterschiede, die es gibt im Vergleich zum März vor einem Jahr, wo man sich von Ralf Becker getrennt hat. Und dann ein paar Wochen später Markus Anfang gehen musste. Jetzt hat man auch gesagt, Thomas Stamm steht nicht in Frage. Thomas Stamm ist unser Trainer und hat jetzt erstmal sich vom Sportchef getrennt.
Naja, die gleiche Ursache liegt bei mir auf der Hand. Das ist der Aufsichtsrat. Also der hat ja sozusagen diese Personalentscheidung ja getroffen. Und ich muss mich nach wie vor im Grunde wundern, also wenn ich diese atmosphärischen Störungen nicht früher wahrgenommen habe, dann habe ich entweder A, auch was versäumt oder B, nicht reagiert.
Aber möglicherweise wollte man zunächst sich von David Fischer trennen und dann so lange wie möglich vielleicht auch noch Zeit rausholen, bis man die Trennung von Thomas Brendel bekannt gibt.
Und genau das dachte ich in den letzten Wochen, dass es Thomas Brendels großes Glück ist, dass David Fischer zuerst entlassen wurde und dass man ja zwei Geschäftsführer brauchte. Und so kurz vor der Mitgliederversammlung hatte ich jetzt gedacht, okay, das ist jetzt Brendels Glück. Somit bleibt er im Amt. Mal gucken, wie lange er sich retten kann. Und wenn das am Freitag nicht verloren gegangen wäre, keine Ahnung, ob da trotzdem die Trennung jetzt kam. Nun ist er entlassen worden und nun ist der Verein ja vorbereitet. Also das, wo ich bisher dachte, daran wird es mangeln, wurde in der Pressemitteilung auch geschrieben, man besetzt die Stelle kommissarisch zwar erstmal nur, aber der Verein ist handlungsfähig, man ist vorbereitet.
Ist das nur eine Beruhigung?
Wenngleich ich mich frage, warum, wenn ich vorbereitet bin, warum ich das in den nächsten Tagen gesondert bekannt geben will, eigentlich gehört zu einem geordneten Übergang, dass man heute auch den Interimsgeschäftsführer gleich benennt, wenn er denn schon feststeht.
Und klang's, ne? Und wenn ich wirklich vorbereitet bin, dann kann ich das direkt machen.
Hat man vielleicht Thomas Brenner vor dieser Mitgliederversammlung erstmal bewahrt? Also, weil die wäre eisig geworden. Ne?
Ja, natürlich. Also ihn damit bewahrt. Aber du bist ja inhaltlich, ich sage immer, sowohl im Sommer als auch jetzt bei der Entscheidung, geht's denn wirklich immer in erster Linie ums Kerngeschäft? Mhm. Oder geht's um die Befindlichkeiten zuerst? Und im Sommer spielten andere Dinge eine größere Geige als das Kerngeschäft. Wenn du 2,5 Millionen im Sommer ins Kerngeschäft investierst, hast du mutmaßlich jetzt weniger Sorgen. Ich will nicht sagen, keine Sorgen.
Wir müssen aber nicht drum herum reden. Es ist eben auch eine Niederlage für den Aufsichtsrat, wenn du innerhalb von wenigen Wochen zwei Geschäftsführer beurlaubst, dich trennst. Und du hast ja diese Geschäftsführer ausgesucht, du als Aufsichtsrat.
Erstens das und zweitens, wir wählen ja einen... Die Dynamo-Mitglieder wählen ja einen neuen Aufsichtsrat. Vielleicht nochmal, also was mir da immer durch den Kopf geht. Frage 1. Jeder sollte sich die Frage stellen, gut gemeinter Tipp. Was prädestiniert mich für das Amt? Was kann ich dem Verein geben? Und ist das, was der Aufsichtsrat in den letzten 2 Jahren dem Verein gegeben hat, das, was dem Verein auch geholfen hat? Und wenn wir die Fragen ehrlich behandeln?
Wobei ich... Beim Lesen der Pressemitteilung heute dachte zu Thomas Brendel, die liest sich schon ein bisschen anders als die von David Fischer.
Ja, wir wissen ja um die Umstände der Pressemitteilung von David Fischer. Da hat ja, wenn man dann Glauben schenken darf, der ehemalige Geschäftsführer dort selber Hand angelegt. Ist ja auch, glaube ich, eher unüblich in der Branche, so wie man gehört hat.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Na, in jedem Fall wird weiter Fußball gespielt. Ja. Davor liegt die Mitgliederversammlung. Da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Ich glaube aber nicht, dass wir dort große Wunder erwarten. Also der fachkompetente Aufsichtsrat, den man sich wünscht, wird hoffentlich gewählt. Aber ob er schon in der laufenden Woche gewählt wird, bin ich mir nicht sicher.
Du hättest ja jetzt einen als Kandidaten, der alle Ämter dieser Welt schon mal ausgeübt hat mit Michael Born. Der war auch schon mal Sportchef, nicht in Dresden, aber in Paderborn.
Das ist eine Fangfrage, Uwe. Reicht denn einer?
Nee, er wird ja als Aufsichtsrat gewählt.
Ich meine, reicht denn ein Neuzugang in dem Gremium?
Wahrscheinlich nicht.
Also insofern, also ich bin mir nicht sicher. Ich wünschte mir dort, also erstens mal habe ich überlegt, eine kommissarische Lösung für den Sportchef.
Wer wird denn das jetzt?
Ralf Minge?
Glaube ich nicht.
Ulf Kirsten?
Wahrscheinlicher, möglicher.
Ich glaube, das Grundproblem bei Dynamo ist die Vernachlässigung des Kerngeschäfts. Und Fußball ist in der Regel über lange Strecke gerecht. Und wenn du deinen Verpflichtungen als Zweitliga-Aufsteiger nicht nachkommst, stehst du dort, wo du jetzt stehst.
Aber wenn Uwe sagt, bevor weitergespielt wird, ist noch eine Mitgliederversammlung, stimmt so auch nicht. Vorher wird nochmal Fußball gespielt. Das Testspiel am Donnerstag gegen Energie Cottbus. Und da bin ich mal gespannt. Da habe ich jetzt schon Angst vor gewissen Magdeburger Parallelen. Die hatten auch dem Trainer den Rücken gestärkt. Das gab es eine Länderspielpause, ein Testspiel gegen, glaube ich, Braunschweig.
0-6.
Also nun glaube ich nicht, dass Pele Wollitz hier am Donnerstag mit seiner Kombo, hätte ich fast gesagt, zum Tabellenzweiten der dritten Liga, also ist falsch, mit seinen Lausitzern, dass er hier gleich 6 einnetzt. Aber geht das am Donnerstag schief, dann weder Wind noch eisiger wieder am Samstag bei der MV.
Wie ist denn jetzt die Position von Thomas Stamm? Thomas Stamm ist gestärkt worden von Thomas Brendel. Sag mal, rausgearbeitet, dass Brendel und Stamm nicht mehr den feinen Draht miteinander gesponnen haben, aber nach außen hin ist er von Brendel gestärkt worden. Was macht das Ganze jetzt mit Thomas Stamm?
Also ob er jetzt gestärkt worden ist oder nicht, interessiert in 2 Wochen nicht, in 3 Wochen nicht, wenn der Trend, der in den letzten Wochen sich stabilisiert hat und kein schöner Trend ist, wenn der sich nicht verändert, interessiert das Geschwätz von vor 3 Wochen niemanden mehr.
Also du glaubst nicht, dass der Verein, da wird ja auch schon gemutmaßt, dass man sagt, okay, man gibt im Winter, wenn man nur 7 Punkte hat, dann sagt man, wir steigen geordnet in die dritte Liga ab. Es reicht halt nicht, auch mit unseren finanziellen Mitteln.
Also in dem Moment jetzt mit diesem ganzen Chaos von geordnet zu sprechen, Jens, ist ein bisschen kühn. Also ich finde, das Bild, was Dynamo gerade wieder nach außen gibt, spricht wieder mal für sich. Und ich glaube, wenn man sich hinstellt und sagt, wir gehen mit Thomas Stamm durch die Saison, ist das eine klare Aussage. Dann muss man es aber auch tun. Ist ja eine Variante.
Das ist die Variante wegen mir.
Gibt die Variante, wir steigen im Zweifel auch mit Thomas Stamm ab. Klare Aussage und halten uns daran. Ist okay. Variante B ist, man hat den Trainer vor einer Woche den Rücken gestärkt und feuert ihn in 2 Wochen.
Oder 3.
Oder in 3 Wochen.
Und die andere Frage ist, die sich stellt, wen kriegst du jetzt im Winter? Du musst ja noch ein paar Punkte holen, da bin ich mit Dino anderer Meinung. Ich sag, du brauchst noch 4, 5, 6 Punkte. Und wen kriegst du dann trotzdem im Winter?
Anderer Vorgehensweg für mich. Wer kann den, egal woher er kommt, wie er heißt, wie alt er ist, wer kann den aus der Mannschaft auf Knopfdruck bis Weihnachten Punkte rausholen? Die Mannschaft ist eine gute Drittligamannschaft in ihrer gegenwärtigen Verfassung. Mehr nicht. Und die Ergebnisse sprechen Bände. Das heißt, nur wenn jeder in dieser momentanen Drittligamannschaft, wie sie sich präsentiert, ans Limit geht, ist ein Punktgewinn möglich. Da das aber nicht der Fall ist, kommen gerade keine Punkte.
Also was machen wir jetzt?
Puh. Am besten den Aufsichtsrat wählen, der kompetent genug ist, um x-mal gemachte Fehler nicht erneut zu wiederholen. Dann würde ich mit Ulf Kösten sprechen. Ob er interimsweise die sportliche Leitung übernimmt, dann musst du unabhängig davon trotzdem hoffen, dass du mal wieder ein Spiel erwischst, wo alle Spieler an ihr Limit gehen und mal wieder einen Punkt machst, um den Jungs wenigstens im Kopf die Möglichkeit zu geben, dass sie nicht Weihnachten mit 7 Punkten dastehen.
Das kann schon viel, was du hier verlangst.
Aber es ist 2. Liga, Jens. Und das war eigentlich im Mai im Aufstieg klar, dass man in der 2. Liga spielt.
Aber den Nachfolger oder die kommissarische Lösung hast du jetzt unter dem Verrat?
Nee.
Gut, lassen wir uns überraschen.
Ich bin ja nicht im Aufsichtsrat.
Danke.
Aber Gott, das war keine Bewerbung.
Das wird spannend am Samstag mit der Mitgliederversammlung. Das wären spannende Tage, dass das Cottbus-Spiel erwähnt. Ich bin auch gespannt, wie es mit Thomas Stamm jetzt weitergeht. Ob das jetzt seinen Job stabiler macht, ob die Situation jetzt eine andere ist wie damals unter Markus Anfang. Der hat dann auch ein Jobbekenntnis bekommen und das hat nie lange gehalten.
Pass auf, ich sagte ganz ehrlich, ganz am Anfang dachte ich, ja, was soll das alles mit Thomas Stamm, also ganz am Anfang, als heute die Meldung rauskam, was soll das alles mit Thomas Stamm zu tun haben? Der war relativ sicher im Sattel und ist es jetzt immer noch. Dann habe ich irgendwo die Meldung gelesen, Thomas Stamm verliert seinen wichtigsten Fürsprecher. Das war jetzt ein Medium, das offenbar nicht ganz nah dran ist. Und trotzdem dachte ich, ja, okay. Und dann habe ich mir echt überlegt, wie der Aufsichtsrat zu Thomas Stamm steht und was es dort für Überlegungen gibt zur sportlichen Weiterentwicklung, eben zur These, notfalls steigen wir ab, oder ob es die andere These gibt, wir müssen alles probieren, diese Klasse zu halten und eben nicht notfalls, sondern gegebenenfalls auch den Trainer austauschen. Ja, das wissen wir alles gar nicht. Insofern ist die Kuh, wenn man es mal als solche bezeichnet, für Thomas Stamm noch lange nicht vom Eis. Und eigentlich hat sich für ihn nichts verändert. Und da bin ich bei dem, was Uwe sagt. Wenn Dynamo in den nächsten Wochen keine Ergebnisse liefert, sprich Punkte holt, und da müssen auch mal Siege her, das haben wir letzte Woche schon gesagt, dann glaube ich, das ist jetzt aber mein persönliches Empfinden, meine persönliche Meinung, dann wird man sich früher oder später von Thomas Stamm trennen, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dynamo notfalls in die 3. Liga mit Thomas Stamm absteigt und der dann trotzdem Trainer bleibt. Das mag auch wieder andernorts funktionieren. Das funktioniert in Dresden niemals.
Ich glaube, den wichtigsten Fürsprecher im Verein, den hat er bereits im September verloren mit David Fischer. Und ich glaube, der Sündenbock war ja Thomas Brendel für viele. Und da war es eigentlich klar, dass eher Thomas Brendel gehen muss als Thomas Stamm. Und es wird spannend sein zu beobachten, wie es jetzt mit Thomas Stamm weitergeht, weil ich hatte schon den Eindruck, Tino, dass er auch so ein bisschen dünnhäutiger wird, wenn du auch am Freitag die Pressekonferenz verfolgt hast.
Ja, das stimmt. Nochmal einen halben Schritt zurück. So unterschiedlich die Personalien Brendel und Becker als Sportchefs waren und ihre Entlassung, gibt's natürlich eine Verbindung. Wenn ich den Sportchef entlasse, macht das die Mannschaft keinen Deut besser. Also die ganzen sportlichen Probleme, die Dynamo hat, die bleiben, ob mit oder ohne Brendel. Also insofern hat man sich jetzt praktisch perspektivisch in Richtung Wintertransferfenster, jetzt will ich gar nicht sagen, neue Optionen gegeben, denn das klingt fast so, als hätte Thomas Brendel irgendwelche Transfers verhindert. ich sage mal vorsichtig, er hat sie vielleicht nicht begünstigt, aber verhindert hat er sie auch nicht, weil da glaube ich ihm schon, was er immer sagte, Transfers bei Dynamo Dresden in der Sommerpause und auch im vergangenen Winter sind Gemeinschaftswerke, Otto und Thomas Brendel, und da sind involviert der Cheftrainer, kein Spieler kommt, ohne dass ihn Thomas stammen möchte, und der Kaderplaner Paul Wagner und die Scouting-Abteilung. Also ich sag mal, das Dreigestirn Brendel, Wagner, Stamm, die werden letztlich schon miteinander ausgemacht haben. Insofern ist Brendel jetzt weg. Die Mannschaft ist die gleiche und spätestens nach der Länderspielpause geht das weiter in Bochum. Da müssen weiter Punkte respektive Siege her.
Ich mache mir eher Gedanken über inhaltliche Themen wie um meine Zukunft. Es geht nicht um mich. Es wird nie um die Trainerposition gehen. Bei Ihnen geht es immer um die Trainerposition. Ich glaube, aus der Perspektive des Trainers nicht, sondern da geht es darum, die Mannschaft besser zu machen, und dann habe ich, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, ist es und wird es immer Teil des Business bleiben, meine Aufgabe, Punkte zu holen, mit der Mannschaft zusammen besser defensiv zu stehen. Das gelingt uns aktuell nicht, und dieses Selbstverständnis wieder hinzukriegen. Geht nur über Erfolgserlebnisse. Nürnberg ist da ein gutes Beispiel, dass du aus einer schwierigen, sehr schwierigen Phase immer wieder auch rauskommen kannst. Wenn wir es so machen wie in der Startphase heute, wird es schwierig rauszukommen.
Die letzten Wochen, die zerren schon an Thomas Stamm. Also das sieht man ganz deutlich. Und ich glaube, da ist die sportliche Entwicklung auch nur ein Punkt. Das andere ist das, was er ja seit Wochen schon intern jeden Tag sieht, was so bröckchenweise jetzt so ans Tageslicht kommt, was zum Beispiel Uwe uns erzählt hat, dass es da zu Schreiereien kam, gekommen sein soll. Nach unseren Informationen war Thomas Stamm auch mal im Aufsichtsrat geladen, sollte sich da zur Situation äußern und auch zur Zusammenarbeit mit Thomas Brendel. Das sind ja alles Sachen, dafür hast du als Cheftrainer eigentlich jetzt irgendwie auch keinen Nerv. Und ich glaube, das ist so auch so mein Eindruck, dass Thomas Stamm Dynamo in den letzten 8 bis 10 Wochen so richtig kennengelernt hat. Also was Dynamo halt wirklich ist, was er in Freiburg vielleicht immer gehört hat und nie verstanden hat, warum das in Dresden so ist und inmitten der ersten Saison vielleicht so auch noch nicht, weil am Ende der Erfolg immer wieder da war. Und jetzt haben wir im Herbst, wie du und ich und Uwe und ganz viele, die es mit Dynamo halten, sagen, das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Das hat, glaube ich, Thomas Brendel gesagt, Dynamo macht Dynamo-Dinge, ne? Das hat es dann von Thomas Brendel. Aber der stimmt natürlich auch irgendwie wieder. Nicht nur bezogen auf den heutigen Tag, eher so auf die letzten 6, 8 Wochen, 10 Wochen.
Und Thomas Stamm wird sich sicherlich auch seine Gedanken machen. Er ist ja immer sehr, sehr selbstkritisch. Gedanke zum Beispiel, warum kriegt eine Mannschaft, die er auf den Rasen schickt, nach 13 Sekunden schon gleich ein Gegentor? Warum verpufft dieser Versuch mit der Doppelspitze Fermé und der Ferner so absolut, als hat ja nicht funktioniert, muss man ja wirklich sagen. Warum muss der Ferner dann wieder runter? Fermé darf drinnen bleiben. Warum spielst du wieder eine zweite Halbzeit, wie du sie gespielt hast, mit einer Chance? Mehr war nicht die Chance von Frühling. Warum kriegst du wieder 2 Gegentore? Und das sind ja Baustellen, die in den letzten Wochen nicht behoben werden. Und man muss natürlich schon sagen, du hast in den ersten Wochen da Saison mit einer Menge Euphorie gespielt, dass diese Euphorie auch versucht, auf den Rasen zu bringen. Da blieben trotzdem die Punkte aus. Lassen wir mal Bielefeld außen vor, da hast du ein paar Unentschieden gehabt. Aber so die Erfolgserlebnisse, die du brauchst, wie Arminia Bielefeld, wir haben immer drüber geredet, die hast du eben nicht gehabt. Und jetzt kommst du aber in die Phase, wo der Kopf absolut mitspielt. Das sagen ja alle Beteiligten. Das ist auch eine Blockade im Kopf. Und dann kommt das dazu, was der Kollege Böhler erzählt hat, auch ein bisschen Unvermögen.
Das ist natürlich Unvermögen, beziehungsweise halt einfach ärgerlich, dass wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln und es braucht halt Zeit und wir es nicht halt hinkriegen von Spiel zu Spiel. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Plan ja trotzdem der gleiche. Wir müssen uns weiterentwickeln, das werden wir weitermachen und wir werden ja jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen weitermachen und dann werden die Punkte kommen oder halt auch nicht. Aber am Ende des Tages bleibt der Weg trotzdem der gleiche.
Kurzer Schlenker nochmal nach Bielefeld. Die gewinnen eben am Wochenende 4:0 gegen Karlsruhe. Karlsruhe war kürzlich erst in Dresden. Das war das 3-3-Spiel, richtig? Und das ist dann eben der kleine, feine Unterschied. Und das ist das, was eben auch Bielefeld und Dynamo gerade unterscheidet. Einfach mal Spiele gewinnen für zwischendurch, um wieder den Kopf hochzukriegen. Ja, und jetzt ist der Strudel an. Thomas Stamm hat in der Pressekonferenz gesagt, ne, er hat den Eindruck, mancher spielt mit angezogener Handbremse. Die Lockerheit ist weg. Uns ist allen klar, warum. Thomas Stamm weiß das auch. Und weil du nach ihm gefragt hast, ich denke manchmal, vielleicht ist auch beim Thomas Stamm so ein bisschen die Lockerheit weg. Gar nicht mal nur verbal, sondern weil du halt sagst, sehr selbstkritisch, macht sich viele Gedanken. Ich meine, so eine Niederlagenserie kennt er aus Freiburg, ne? Er war mit denen ja Zweiter in der 3. Liga und das Jahr darauf. spielten sie Tatsache auch eine grottige Hinrunde. Das ist echt ein Punkt, der mir wieder Hoffnung macht. Aber dafür müsste halt auch mal was passieren. Jetzt zwingend im ersten Schritt gar nicht punktemäßig, sondern echt wieder, naja, aber auch wieder spielerisch. Aber wahrscheinlich, und da bin ich jetzt voll bei dir, ohne Punkte geht es spielerisch jetzt auch nicht besser. Du brauchst jetzt, und da wiederhole ich ihn ja und zitiere alle Spieler, die wir auch am Wochenende wieder oder am Freitag gehört haben, es muss jetzt ein Erfolgserlebnis her. Und da glaube ich nicht daran, dass das ein gewonnener Zweikampf im Training ist oder ein verwandelter Freistoß im Training. Ein echtes, zählbares Erfolgserlebnis kann es nur in Bochum in zwei Wochen am Freitagabend geben. Das kann es nicht mal gegen Cottbus geben. Gegen Cottbus am Donnerstag kann nur das Gegenteil passieren. Du kannst noch tiefer reinrutschen in den Strudel. Du kannst am Donnerstag aber nicht dich in den Strudel nach oben arbeiten.
Müssen es hinkriegen. Die Struktur passt so nicht, respektive musst dir gut überlegen. Findest du eine Struktur, findest du das richtige Personal, die dann den Mut haben, egal ob es zu Hause ist, auswärts, das auf den Platz zu bringen, was wir vielleicht am Anfang der Saison hatten, dieses Selbstverständnis wieder zu entwickeln, nicht nachzudenken, schiebe ich jetzt raus, schiebe ich nicht raus, gehe ich hin, die zwei Chancen, erste Halbzeit sind zwei Standardsituationen, also erstes Gegentor plus der Fallrückzieher sind zwei Standardsituationen. Da klarer zu sein, den Mut zu haben, aus den Positionen besser zu verteidigen. Da wird natürlich der Schwerpunkt liegen. Aber ich glaube, vielleicht sogar noch wichtiger, durch viele Erfolgserlebnisse, auch im Spiel gegen Cottbus, probieren, ein anderes Selbstverständnis zu entwickeln. Weil ich glaube schon, dass der ein oder andere eher mit Handbremse spielt, wie dass er gerade gelöst gute Entscheidungen treffen kann in beiden Phasen, offensiv wie defensiv.
Es ist auf jeden Fall spannend. Und wir müssen trotzdem sagen, dass er auch nicht mehr taktisch so viele Pfeile im Köcher hat. Also muss man ja wirklich sagen, es hat es am Freitag wieder versucht. Er versucht wirklich alles. Aber du merkst natürlich, er ist ja nicht der Erste, der das macht. Wenn dann die Möglichkeiten ausgehen, dann wird es halt schwierig. Und ich habe schon den Eindruck, die Mannschaft ist jetzt auch so ein bisschen verkopft und merkt natürlich, Mensch, der probiert das noch. Wir kennen diese Mechanismen.
Also da sind ja schon ein paar Jungs drin in der Mannschaft, die schon ein paar Jahre dabei sind und das auch schon erlebt haben und kennen. Das ist richtig. Lachert Grill hat am Wochenende gesagt, am Freitag, er hat schon viel, viel Schlimmeres erlebt. Aber da hatte ich eher so das Gefühl, da ging es ums Klima, ums Atmosphärische. Das scheint ja Tatsache in der Mannschaft noch sehr, sehr intakt zu sein. Und das ist die Grundbedingung. Wenn das nicht mehr stimmen würde, da könnte man wirklich fast über die Abmeldung des Spielbetriebs nachdenken. Ansonsten ist es Tatsache so, dass er jetzt auch alles probiert hat. Ich habe das am Freitag auch mit Interesse gesehen. Alchaz Kassar, der ein paar Wochen nicht gespielt hat, kam diesmal wieder rein. Auch ein Jonas Ömichen wurde wieder eingewechselt. Der hat ein paar Wochen nicht gespielt. Dominik Hurter spielt von Anfang an, ne?
Wir hätten gehofft, dass der junge Müller reinkommt. Denn der hätte ja komplett befreit von allem Druck reinspielen können. Den hätte ich mal reingeschmissen. Aber wie gesagt, ich bin weit entfernt. Ich sitze dort oben auf der Pressetribüne und guck schön zu.
Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja. Genau. Ja, ja. Und vielleicht braucht es jetzt genau diese Geschichten. Deswegen schreibt die ja der Fußball immer wieder. Und vielleicht müsste die halt auch mal in Dresden passieren. Nee, ansonsten gilt das, was Niklas Haugmann schon in Berlin gesagt hat. Weiterarbeiten. Und wenn die Spieler nicht mehr dran glauben, dann wird's auch nichts mehr. Also der Kopf ist schon maßgeblich. Die sollen jetzt ja nicht einen Gute-Laune-Bär raushängen lassen, aber die müssen von sich und ihren fußballerischen Fähigkeiten überzeugt sein und davon, dass sie es nur zusammen schaffen. Und dann können sie sich gerne ein Beispiel am VfL Bochum nehmen, am 1. FC Nürnberg und an Hertha BSC. Die haben übrigens am Wochenende alle drei jetzt gewonnen.
Dein Uwe Rösler von Bochum mit der kurzen Hose.
Genau, kleiner Spoiler auf übernächsten Freitag. Ich bin gespannt, ob Uwe Rösler in kurzer Hose kommt. Ja, nee, finde ich cool.
Aber das kann man mir vorstellen. Da dir reichen solche einfachen Sachen, um dich zu begeistern.
Aber Folklore, da sind wir gerade in Dresden weit entfernt. Das kann hier keiner brauchen. Und es würde jetzt auch nie helfen, wenn der Thomas Stamm in kurzer Hose gegen Bochum an der Seitenlinie steht.
Last but not least, ein Torhüterproblem haben wir nicht. Lennart Grill hat richtig gut gehalten, war auch mit der beste Spieler.
Darauf wollte ich noch genau hinauskommen. Jetzt haben wir Länderspielpause, weil du die Alternativen angesprochen hast und die Varianten im taktischen Köcher. Es gibt auf jeden Fall in Bochum neue oder wieder zurückkehrende personelle Varianten. Stefan Kutschke wird auf jeden Fall spielberechtigt sein. Und so wie wir gehört haben, war es ja auch das Ziel bei Julian Pauli und auch bei Tim Schreiber, dass sie nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Bei Pauli, wenn die, ich glaube, Muskelfaserriss so in die Richtung, wenn der ausgeheilt ist, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, auch eine Alternative. Das Spannende ist Tatsache bei Tim Schreiber. Wenn der sich wieder fit meldet, weil du hast es völlig zu Recht gesagt, Lennart Grill macht seine Sache richtig gut. Der kann bei den Gegentoren gar nichts dafür oder dagegen tun. Das war bei Tim Schreiber ähnlich. Aber er tut dieser Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, also mit dem, was er mit dem Fuß macht, tut er da richtig gut, so mein Eindruck. Und da bin ich gespannt, wenn du die Personalentscheidung jetzt noch nächste Woche treffen musst als Trainer, Schreiber zurück oder an Grill festhalten. Das ist jetzt so eine Baustelle. Der Trainer sagt zwar immer, er ist froh, wenn er viele Alternativen hat, aber ob du das jetzt brauchst, da ist ja auch immer ein bisschen, ja, emotional hängt da an der Nummer 1 immer ein bisschen was dran.
Ich würde sagen, wir hören mal, was er nach Köln nach der 1-2 Niederlage am Freitag gesagt hat.
Ich glaube, du hast das erste Mal nach 13 Sekunden ziemlich betröppelt reingeguckt und dir gedacht, was ist denn jetzt los?
Tja, ist schwer Worte zu finden. Ich glaube, wir reden die ganze Woche viel, nehmen uns so viel vor und dann gibt es Situationen, wo wir einfach gar nicht verteidigen. So funktioniert es halt nicht. Ich meine, wir kriegen halt immer 2 Gegentore, das ist scheiße.
Du kannst trotzdem stolz sein auf deine Leistung, hast einiges noch verhindert, hast noch ein Tor des Monats verhindert. Aber du bist ja die ärmste Sau dort heute drin gewesen.
Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob ich die ärmste Sau bin, ob ich ein Tor des Monats verhindere oder nicht. Im Endeffekt geht es darum, dass wir Punkte holen, dass wir Spiele gewinnen. Und ich glaube, auch das war heute absolut möglich. Aber ich meine, wir reißen es uns halt selber ein. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren es dann 3 Minuten. So, das ist genau dasselbe. Das ist halt zu billig.
Der Journalist fragt dann, warum?
Wenn wir eine Antwort darauf hätten, würden wir das anders machen, ne?
Also, ihr könnt es euch auch nicht erklären. Es sind ja immer wirklich die blödesten Zeitpunkte, wo ihr Gegentore fresst, nach 13 Sekunden oder unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo ihr gerade wieder drin wart im Spiel nach dem Ausgleich.
Ja, es sind blöde Zeitpunkte, kann man es nennen. Man kann sagen, es sind auch einfach ja, teilweise Geschenke, die wir verteilen. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, jetzt die letzten Wochen 2-3 Mal gesagt, wenn uns der Gegner komplett auseinanderspielt und schiebt ihn am Ende mit 3 Querpässen rein, alles schön und gut und so, aber ich glaube, jedes Gegentor, was wir in den letzten Wochen oder was ich jetzt in der Zeit, wo ich spiele, bekommen habe, war zu verhindern. So, und das sind Sachen, an denen arbeiten wir, klar. Aber es ist halt nach so einem Spiel, es ist halt beschissen, weil wir nehmen uns viel vor. Aber im Endeffekt ist es trotzdem so, es hilft ja alles nichts, jetzt hier negativ sein, Trübsal blasen und so.
Wir können ja jetzt nach 12 Spieltagen auch den Spielbetrieb einstellen. Und trotzdem, was macht man jetzt? Ist vielleicht ganz gut, dass jetzt mal Länderspielpause ist, dass man nochmal durchtanken kann und dann sagen kann, okay, dann greifen wir im letzten Viertel der Hinrunde nochmal an.
Kann man so sehen, ja. Ich glaube, entscheidend ist einfach, dass wir positiv bleiben. Ich glaube, die Energie an sich war gut, es war positiv auf dem Platz. Auch wenn Aktionen vielleicht nicht funktioniert haben, dass wir es trotzdem versucht haben, uns zu pushen und alles. Ich glaube, wenn du in so einer Spirale drinsteckst, wie ihr sagt, dann ja, ist es natürlich immer schwer. Aber ich glaube, wir brauchen halt einmal dieses Erfolgserlebnis und dann sieht die Welt auch wieder anders aus.
So, und mit dem anderen Torhüter von Dynamo Dresden, mit Tim Schreiber, sprechen wir am Mittwochabend live in Garmitz. Das Ganze im Livestream gibt es natürlich dann am Donnerstag auch zu hören in einer neuen Podcast-Folge. Ihr werdet uns also diese Woche zweimal hören. Und ja, wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche bei der Sportgemeinschaft.
Das wird eine spannende Woche bei der Sportgemeinschaft und das wird ein spannender Mittwoch in Kamenz, weil viel besser als Tim Schreiber und Benny Kirsten könnte es uns ja jetzt gar nicht ergehen. Also der eine ist mittendrin und weiß, was da abläuft und der andere hat das alles schon erlebt. Benny Kirsten hat das alles mitgemacht, das Hoch, das Runter, die Diskussion, wie das so ist als Nummer 1, als Nummer 2, wenn du abgelöst wirst, wenn du Herausforderer bist. Und da der Benny ja auch ein Freund klarer Worte ist, bin ich gespannt und freue mich auf den Mittwoch, unabhängig davon, dass es in Kamenz ist und ich mal wieder in meine Heimat, aber nicht Geburtsstadt zurückkehre, Jens.
Wie ist nochmal die Geburtsstadt?
Da muss ich gleich korrigieren. Der Geburtsort tritt da besser, die Formulierung. Es ist das Dorf Reckelwitz.
Reckelwitz. Wir fahren über Reckelwitz nach Kamenz und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei.
Wäre ein kleiner Umweg geografisch, aber es könnte uns emotional alle bereichern, Jens.
Ach, definitiv. Was mich alles in diesen Stunden bereichert, das möchte ich gar nicht erklären. Tino, danke dir für die Zeit, die du jetzt noch hattest und einen schönen Abend wünsche ich mal.
Naja, Jens, der Abend ist ja fast durch. Ich habe mir während des Handballspiels eine Cola gegönnt, musste ich an dich denken und das hat mir ein Schmunzeln ins Gesicht geholt. Cola und du, das ist jetzt immer, es ist für mich jetzt ein Match auf Lebenszeit.
Danke. Tino, bis Mittwoch.
Bis Mittwoch.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.